SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, informiert in den Mittag mit Schweizer Radio.
Ich freue mich über diese Wiederwahl. Ich bedanke mich beim Parlament für das Vertrauen, das man in mich setzt.
Bundesanwalt Michael Lauber hat es geschafft. Trotz Disziplinaruntersuchung ist er wiedergewählt. Wie groß ist das Vertrauen in ihn wirklich? Das klären wir gleich und fragen im Tagesgespräch den Investigativjournalisten Urs-Paul Engeler, muss die Bundesanwaltschaft besser beaufsichtigt werden? In Grönland schmilzt das Eis in Windeseile. Der Forscher ist bestürzt.
Gewöhnlich sind die Temperaturen dort jeweils minus 20 Grad. Wenn wir im Mai arbeiten, wir hatten plus 5 Grad am 1. Mai.
Derweil entscheidet der Ständerat bei uns über CO2-Abgaben auf Flugreisen. Wir fragen, reicht das? Das britische Parlament ist wieder da.
Und
John Bercow und seine Kollegen lassen sich nicht mundtot machen. Aber ob das aus der Brexit-Sackgasse hilft? Willkommen zum Rendezvous, diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Am Schluss reicht es knapp für den Bundesanwalt.
Herr Michael Lauber ist mit 129 Stimmen wiedergewählt.
7 Stimmen mehr als das absolute Mehr von 122 Stimmen erhielt Michael Lauber und schaffte somit die Wiederwahl als Bundesanwalt. Unter normalen Umständen wäre das ein schlechtes Ergebnis. Aber die Umstände dieser Wahl waren eben nicht normal. Colin Vinzenz hat die Wiederwahl im Bundeshaus beobachtet.
Auf den Pulten der National- und Ständeräte lag die Empfehlung Abwahl. Zu viel habe sich Michael Lauber geleistet, als dass man ihn als Bundesanwalt wiederwählen könne, hatte die Mehrheit der Gerichtskommission gefunden. Die informellen Treffen mit der FIFA-Spitze, die unkorrekten Angaben dazu und die Erinnerungslücken, der Verdacht, das Amtsgeheimnis verletzt zu haben und schließlich das Bundesgerichtsurteil, das Lauber im FIFA-Fall für befangen erklärt.
Damit ist aus Sicht der Kommissionsmehrheit das Ansehen der Bundesanwaltschaft massiv geschädigt worden und sie sieht in einer Wiederwahl keine Möglichkeit, diese Reputation wieder zu verbessern,
sagte BDP-Mann Lorenz Hess. Die Gegenposition nahm der Genfer Christian Lüscher von der FDP ein. Er lobte Laubers Verdienste, erinnerte daran, dass die Kantone hinter ihm stünden und warnte davor, mit einer Abwahl das Amt des Bundesanwalts dauerhaft zu beschädigen.
Si vous ne réalisez pas, Monsieur Lauber, je vous souhaite bonne chance pour trouver un candidat capable à sa succession.
Viel Glück bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger wünsche er dann, so Lüscher. Lauber selber zeigte sich vor den Medien in einem vorbereiteten Statement zufrieden mit der knappen Wiederwahl.
Ich werde gestärkt aus dieser Wiederwahl mich weiterhin einsetzen für eine wirksame, für eine unabhängige, für eine moderne Strafverfolgung auf Bundesebene.
Einfach zur Tagesordnung übergehen wird Lauber aber nicht können, nur schon, weil gegen ihn ein Disziplinarverfahren läuft. Auch die Reaktionen nach der Wahl zeigen, dass Lauber im Parlament weiter unter Beobachtung steht. Regula Ritz, Parteipräsidentin der Grünen.
Herr Lauber selber hat viele Fehler gemacht. Er hat gesagt, dass er es besser machen will. Nun muss er überlegen, dass er das schafft.
Und auch bei der FDP, die Lauber zur Wiederwahl empfohlen hat, macht Fraktionschef Beat Walti klar.
Es ist klar, dass eine Wiederwahl kein Persilschein für irgendwelche Entwicklungen oder Erkenntnisse ist. Wenn Abklärungen oder Verfahren ein klares Ergebnis zeitigen, dann muss man allenfalls die Situation neu beurteilen.
Was im äußersten Fall heißen könnte, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Bundesanwalt Lauber.
Colin Vinzenz. Michael Lauber hat es also geschafft. Er bleibt auch für die nächsten 4 Jahre Bundesanwalt. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, wie erklären Sie sich die Wiederwahl?
Meinen hat Bundesanwalt Lauber in den letzten Wochen, unterstützt von einer Kommunikationsagentur, eine orchestrierte Kampagne für sich selbst geführt. Er hat sich als engagierten Kämpfer gegen das Verbrechen, gegen ausländische Nachrichtendienste und so weiter dargestellt, den man nicht fallen lassen dürfe, und das hat offenbar gewirkt. Zum anderen war es bei vielen Parlamentarierinnen und Parlamentariern wohl einfach ein Abwägen, was schadet der Institution Bundesanwaltschaft weniger, eine Nicht-Wiederwahl, damit verbunden die Gefahr, dass sich kaum mehr fähige Leute für den Schleudersitz Bundesanwaltschaft finden lassen, oder eine Wiederwahl mit dem Risiko, dass noch mehr zum Vorschein kommt als die erwähnten nicht protokollierten Treffen mit FIFA-Präsident Gianni Infantino. Und das Parlament hat sich nun für Letzteres entschieden.
Wie weit hat denn Michael Lauber noch freie Hand in den kommenden 4 Jahren, wenn man weiß, dass gegen ihn immer noch eine Disziplinaruntersuchung läuft und wenn man vorhin diese Parlamentarier vorhin im Bericht von Kurdin Vinzenz gehört hat?
Ja, das ist alles natürlich eine große Hypothek. Michael Lauber bleibt unter Dauerverdacht, der Medien auch und der Politik. Die Umstände der Treffen mit Infantino, an die sich Lauber angeblich teilweise nicht mehr erinnern kann, die sind ja alles andere als geklärt. Und der Kleinkrieg zwischen Lauber und der Aufsicht über die Bundesanwaltschaft dürfte weitergehen. In den letzten Wochen hat dieser ja phasenweise absurde Züge angenommen.
Wie groß ist denn eigentlich der Reputationsschaden für die Bundesanwaltschaft nach diesem ganzen Hin und Her?
Der ist groß. Lauber ist zwar wiedergewählt, aber eine glänzende Wahl sieht anders aus. Man muss bedenken, wenn sich nur gerade 4 Parlamentarierinnen und Parlamentarier heute Morgen anders entschieden hätten, dann wäre er sein Amt jetzt los. Also für den obersten Chefankläger des Bundes ist eine solch hauchdünne Mehrheit eine schlechte Ausgangslage für sein weiteres Wirken.
Danke für die Einschätzungen, Philipp Burkhardt. Und wir sprechen über das Thema Bundesanwaltschaft noch ausführlich im Tagesgespräch um 13 Uhr. Jetzt bleiben wir aber zuerst noch im Bundeshaus mit anderen Themen. Das geltende Schweizer Datenschutzgesetz stammt aus dem Jahr 1993. Nun hat der Nationalrat eine Aktualisierung angenommen. Zu den Nachrichten mit Jonas Liniger.
Ziel des neuen Gesetzes ist es, den Datenschutz dem Internetzeitalter anzupassen. SVP zeigte sich grundsätzlich skeptisch, weil sich das Gesetz an den Datenschutz der EU anlehne. Der Ratslinken geht der Datenschutz hingegen in vielen Punkten zu wenig weit. Mehrere Redner erhofften sich Verbesserungen durch den Ständerat, der als nächstes am Zug ist. National- und Ständerat haben 1,4 Milliarden Franken freigegeben zur Lösung von Verkehrsproblemen in Städten und Agglomerationen. Beim letzten umstrittenen Projekt, der Umfahrung von Oberburg im Kanton Bern, gab es einen Kompromiss der Einigungskonferenz. Die Umfahrungsstrasse, die Bestandteil des Agglomerationsprojekts Burgdorf ist, soll ebenfalls finanziell unterstützt werden, aber nur dann, wenn das Projekt weit fortgeschritten ist und aus den vorangehenden Agglomerationsprogrammen noch Geld übrig ist. Über den Planungsstand des Projekts hatte es widersprüchliche Angaben gegeben. Die chinesische HNA-Gruppe hat wiederholt falsche Angaben zu ihrer Beteiligung am Schweizer Reisedetailhändler Dufree gemacht. Die Finanzmarktaufsicht FINMA stellt fest, dass die HNA-Gruppe damit die in der Schweiz geltenden Offenlegungspflichten schwer verletzt habe und zeigt diesen Sachverhalt nun beim Finanzdepartement an. Zwischen 2017 und 2019 hielt der chinesische Konzern laut der Mitteilung der FINMA bis zu 21% aller Dufree-Aktien. Statt ihrer beiden Vorsitzenden habe die HNA-Gruppe eine Stiftung als wirtschaftliche Berechtigte vorgeschoben. HNA hatte in rasantem Tempo Firmen auf der ganzen Welt zugekauft, in der Schweiz unter anderem auch den Flughafendienstleister Swissport. Nach dem Aus für den britischen Reiseanbieter Thomas Cook sind nun weitere Tochtergesellschaften betroffen. Sowohl die deutsche Thomas Cook als auch die polnische Tochter Neckermann haben Insolvenz angemeldet, wie Medien berichten. Die deutsche Regierung hatte zuvor der Fluggesellschaft Condor ein Darlehen zugesprochen, ebenfalls eine Thomas Cook-Tochter. Unterdessen lässt die zivile Luftfahrtbehörde Großbritanniens über 150.000 Touristen zurückfliegen. Seit Montag seien mittlerweile 95% der Passagiere nach Hause gebracht worden, teilt die Behörde mit. Es handle sich um die größte solche Aktion in der britischen Geschichte zu Friedenszeiten. Der alternative Nobelpreis geht dieses Jahr unter anderem an die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Weiter zeichnet die Right Livelihood Stiftung eine Menschenrechtsaktivistin aus der Westsahara aus, eine chinesische Frauenrechtlerin und einen brasilianischen Ureinwohner. Der alternative Nobelpreis wird jährlich an Aktivistinnen und Aktivisten für Menschenrechte, Umwelt und Frieden vergeben. Die Preisträger erhalten umgerechnet je rund 100.000 Franken. Die diesjährigen Auszeichnungen gingen an 4 praktische Visionäre, heißt es zur Begründung. Ihr Einsatz ermögliche es Millionen von Menschen, ihre grundlegenden Rechte zu verteidigen und für eine lebenswerte Zukunft zu kämpfen. In Algerien ist Said Bouteflika, der Bruder des früheren Präsidenten Abdelaziz Bouteflika, zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Er habe sich der Verschwörung gegen den Staat schuldig gemacht, befand ein Militärgericht. Außerdem habe er die Autorität der Armee untergraben wollen. Ebenfalls verurteilt wurden unter anderem ein früherer Verteidigungsminister sowie mehrere Generäle. Said Bouteflika galt als einflussreicher Berater des früheren algerischen Präsidenten. Dieser trat im April nach Protesten der Bevölkerung zurück. Neuwahlen sind für den Dezember angesetzt. Und das Wetter. Heute gibt es sonnige Phasen, gebietsweise ziehen Regengüsse vorüber. Morgen dominieren im Norden die Wolken und besonders am Vormittag fällt vielerorts Regen. Im Süden scheint zeitweise die Sonne. Die Temperaturen erreichen rund 22 Grad.
Wenn es in den Regionen um den Nord- und den Südpol wärmer wird, hat das Auswirkungen nicht nur regional, sondern auch auf das Weltklima und den Meeresspiegel. Dass es dort wärmer wird und die Eiskappen immer dünner werden, das ist bekannt. Aber was genau dort geschieht und wie, darüber wollte der Weltklimarat Klarheit haben. Heute hat er seine Erkenntnisse dazu vorgestellt und die Worte der Forscher sind deutlich. Die Auswirkungen der Erwärmung hätten sich markant verstärkt. Und diese Entwicklung werde weitergehen, warnen sie. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Die Sturmwellen sind mancherorts bereits höher geworden. Der Meeresspiegel steigt mehr als doppelt so schnell an als vor einigen Jahrzehnten. Und in der Arktis steigen die Temperaturen rasant. Diese Beschleunigung habe viele Forscher überrascht, auch ihn selbst, sagt Konrad Steffen, Direktor der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL, Mitautor des neuen IPCC-Berichts und Spezialist für Grönland. Auch dieses Jahr habe er dort geforscht.
Gewöhnlich sind die Temperaturen dort jeweils minus 20 Grad. Wenn wir im Mai arbeiten, wir hatten plus 5 Grad am 1. Mai. Wir mussten nach einer Woche wieder weggehen, weil es zu stark zu schmelzen begann. Und das sind Extremwerte, die wir noch nie gesehen haben und die häufen sich jedes Jahr.
Die gravierenden Folgen zeigen sich an immer mehr Orten und in immer neuen Phänomenen. In Grönland zum Beispiel und der Westantarktis beginnen die riesigen Eisschilde plötzlich schneller zu schmelzen. Das steckt hinter dem beobachteten schnellen Anstieg des Meeres, aber es ist erst der Anfang, sagt Konrad Steffen.
Dort hat es eben so viel gebundenes Wasser und die Meeresspiegelvorhersage bis 2100 steht zwischen 40 cm und 80 cm heute.
Das ist etwas mehr, als der IPCC im letzten Bericht vorhergesagt hatte. Und es ist nur eine Momentaufnahme. Zum ersten Mal hat der Weltklimarat seine Prognosen über 2100 hinaus bis ins Jahr 2300 ausgedehnt. Dies, weil die Forscher nicht mehr ausschließen, dass die Schmelzprozesse in der Westantarktis nicht mehr aufzuhalten sind und das ganze Eis dort verschwinden könnte. Für die Prognose für 2300 heißt das:
Nach dem Szenario, wenn wir nicht sehr viel CO2 reduzieren, sollten wir zwischen 4 und 6 Meter Meeresspiegel mehr erwarten. Das heißt natürlich, es sind noch einige Generationen vor uns, aber das sind erschreckende Zahlen.
Der Weltklimarat sagt auch voraus, dass extreme Wetterereignisse noch deutlich häufiger werden, und zwar recht bald. Schon in 30 Jahren könnten zum Beispiel Sturmfluten, die bisher alle 100 Jahre auftraten, jedes Jahr vorkommen. Dies könnte manche kleine Inselstaaten, die oft kaum Geld haben, um sich durch Dämme zu schützen, faktisch unbewohnbar machen, sagt Konrad Steffen.
Man müsste effektiv schon heute versuchen, Lösungen zu suchen, wo gehen diese Leute hin. Man will ja nicht überrascht werden. Ein Extremevent kommt ja meistens unangemeldet.
Zwei Drittel der größten Städte auf der Welt liegen an den Meeresküsten. Wollen sie weiter bestehen, müssen sie Dutzende bis Hunderte von Milliarden Franken investieren, um sich zu schützen, warnt der Bericht des IPCC. So drastisch dies alles klingt, es könnte noch schlimmer kommen. Denn die künftigen klimatischen Umwälzungen in der Arktis könnten eine verhängnisvolle Kettenreaktion in Gang setzen. Der Permafrostboden taut dort immer mehr und es könnten dabei, laut dem schlimmsten Szenariobericht, viele Milliarden Tonnen CO2 und Methan freigesetzt werden, sagt Konrad Steffen.
Das ist eine der tickenden Zeitbomben. Wenn der Permafrost weiter zurückgeht, haben wir eine viel größere CO2-Ausgabe treten aus dem Permafrost und das würde dann das Klima weiter anheizen.
Diese und andere der schlimmsten Auswirkungen können wir noch vermeiden, wenn alle Länder nun sehr schnell damit beginnen, ihren CO2-Ausstoß drastisch zu drosseln.
Wir kommen zu Ihnen zurück, Thomas Häusler, richten aber unsere Aufmerksamkeit zuerst noch auf die Schweiz. Hier berät der Ständerat im Moment das CO2-Gesetz weiter. Heute stehen so wichtige Fragen auf der Traktandenliste wie die Erhöhung der CO2-Abgabe auf Brennstoffe oder auch die Flugticketabgabe. Oliver Washington verfolgt für uns die Debatte.
Wer Öl verbrennt, produziert CO2. Das schadet dem Klima. Deshalb soll Öl teurer werden und deshalb will der Ständerat die CO2-Abgabe auf Brennstoffen erhöhen, wie FDP-Ständerat Damian Müller ausführte.
Die CO2-Abgabe auf Brennstoffe bildet das Herzstück der Schweizer Klimapolitik.
Die Schweiz will bis 2030 die CO2-Emissionen um 50% reduzieren. Wenn sie auf dem Weg dahin die CO2-Emissionen aber zu wenig reduziert und also vom Weg abkommt, wird die Abgabe erhöht. Das ist der Mechanismus. Neu soll der maximale Satz von 120 Franken auf 210 Franken pro Tonne CO2 erhöht werden. Viel zu viel, monierte etwa SVP-Ständerat Werner Hösli.
Würden wir bei Gebühren, die uns direkt betreffen, zum Beispiel bei Haushaltgebühren, über eine solche Erhöhung debattieren, würde man vermutlich nicht so lockerflockig mit diesen Zahlen umgehen.
Hösli befürchtet, dass eine so hohe CO2-Abgabe auf Brennstoffen dem Wirtschaftsstandort Schweiz schade. Die Nachbarländer hätten, wenn überhaupt, viel tiefere Abgaben. Firmen dürften abwandern. Hösli plädierte deshalb dafür, die Abgaben nicht zu erhöhen. Doch hatte Hösli mit dieser Argumentation keinen Erfolg. Die Mehrheit sprach sich für eine Erhöhung aus und folgte damit auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Sie hielt Hösli entgegen, man könne nicht ehrgeizigere Klimaziele beschließen, dann aber nicht sagen, was passiere, wenn man diese Ziele nicht erreiche.
Und jetzt müssten Sie einfach sagen, was geschieht, wenn Sie das nicht erreichen. Ich glaube, das sind Sie der Bevölkerung schuldig.
Doch ist die CO2-Abgabe nicht einfach bezahltes und weggeworfenes Geld, weil ein Teil an die Bevölkerung zurückbezahlt wird, der Rest fließt in Gebäudesanierungen. Neben der CO2-Abgabe auf Brennstoffen sprach der Ständerat auch über den Verkehr. Hier hat die Schweiz einen großen Nachholbedarf. So entschied der Ständerat, dass die Neuwagen sauberer werden sollen, dass das Benzin minim teurer werden soll und kurz vor Mittag wandte er sich auch dem Flugverkehr zu. Hier hielt Vorlagenbetreuer FDP-Ständerat Damian Müller fest.
Ohne Massnahmen ist der Flugverkehr in wenigen Jahren das größte Klimaproblem der Schweiz. Das war sich die Kommission grossmehrheitlich einig.
Deshalb hat der Ständerat im Grundsatz eine Abgabe auf Flugtickets gutgeheißen. Die Argumentation von CVP-Ständerat Beat von Landen wurde von der grossen Mehrheit geteilt.
Wir können nicht verlangen, dass die Hausbesitzer möglichst rasch ihre Häuser sanieren und die fossilen Heizungen auswechseln oder auch die Autofahrer zusätzliche Rappen für den Benzin zahlen und gleichzeitig unwidersprochen den heutigen Trend hinnehmen, wonach wir mit wenig Geld, sogar sehr wenig Geld, von Zürich nach Barcelona oder von Genf nach Paris fliegen.
Der Ständerat geht davon aus, dass mit einer Abgabe zwischen 30 und 120 Franken weniger Menschen vor allem bei innereuropäischen Flügen das Flugzeug besteigen und dafür den Zug nehmen. Damit hat der Ständerat eine weitere wichtige Verschärfung des CO2-Gesetzes gutgeheißen.
Zurück zu Ihnen, Thomas Häusler von der Wissenschaftsredaktion. Sie sagten vorhin in Ihrem Bericht, wir könnten die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels vermeiden, wenn alle Länder sehr schnell damit beginnen, ihren CO2-Ausstoß drastisch zu drosseln. Wenn Sie jetzt hören, was der Ständerat beschlossen hat für die Schweiz, reichen die Massnahmen und greifen sie schnell genug?
Es ist ein erster Schritt, aber aus Sicht vieler Experten ist es zu wenig, zu langsam. Wie viel Flüge zum Beispiel die Flugabgabe in dieser Höhe, die wir gehört haben im Beitrag vorher, wirklich vermeiden hilft, das kann man sich schon fragen. Ähnliches gilt für die beschlossene mögliche Erhöhung bei Benzin und Diesel. Was es ja eigentlich bräuchte, ist ein sehr schneller Umstieg zu Elektroautos und eben auch den dazugehörigen Ausbau der Sonnen- und Windkraft, weil die Autos brauchen ja Strom. Der Bundesrat möchte ja, dass die Schweiz bis 2050 CO2-neutral wird, aber konkret auf dem Weg gemacht, dahin haben wir uns noch nicht.
Und wenn wir jetzt an den UNO-Sondergipfel in New York denken, da haben ja rund 70 Staaten unterschrieben, dass sie bis 2050 CO2-neutral sein wollen, wie die Schweiz eben. Würde das denn reichen, um zum Beispiel das weitere Ansteigen des Meeresspiegels zu stoppen?
Also in der jetzigen Form leider nicht. Es sind eher kleinere Länder, die dieses Bekenntnis abgegeben haben. Die wirklich großen Länder und die eben auch sehr viel CO2 produzieren, die waren nicht dabei bei diesen Bekenntnissen zur Neutralität des CO2. Also China nicht, Indien nicht, die USA bekanntermaßen ja schon gar nicht. Bisher hat sich noch nicht einmal die EU dazu bekannt, weil einige Mitglieder dies noch blockieren. Und selbst bei jenen, die sich eben zu dieser CO2-Neutralität bis 2050 bekennen, ist eigentlich völlig unklar, ob sie dies erreichen werden, denn niemand weiß heute so genau, wie dieses ehrgeizige Ziel konkret wirklich erreicht werden kann.
Also das heißt, sogar wenn diese 70 Staaten das Papier wirklich umsetzen würden bis 2015, ließe sich die weitere Erwärmung noch nicht stoppen.
Ja, also ich meine, wenn die wichtigsten Länder das schaffen würden, also auch große noch dazukommen, dann wäre sicher schon sehr viel erreicht. Allerdings zeigen die Szenarien, die der Weltklimarat berechnet hat, dass es vermutlich trotzdem noch immer nicht reichen würde. Man müsste sehr wahrscheinlich zusätzlich durch Aufforstung und auch durch technische Mittel CO2 direkt aus der Luft herausholen. Und ob das im nötigen Ausmaß möglich sein wird, auch in 30 oder 40 Jahren, das weiß vor der Hand noch kein Mensch.
Wenn wir so das große Bild anschauen, die Politik auf einer Seite lenkt und schielt natürlich auch auf die Wählerinnen und Wähler, auf der anderen Seite die Wissenschaft forscht. Wie lassen sich die beiden Gruppen, Forscherinnen hier, Politiker dort, einander näher bringen?
Ja, ich denke, sie sind sich in den letzten Jahren schon etwas näher gekommen. Also die Wissenschaftler forschen zum Teil wirklich angewandter, sie kommunizieren viel direkter und klarer mit der Gesellschaft und auch den Politikern. Die Politiker wiederum, ich finde, sie hören etwas mehr zu, durchaus auch angetrieben von den Protesten der Jugend. Sollen die Ohren der Politiker noch größer werden, dann braucht es eben noch mehr Wählerinnen und Wähler, die das halt so fordern.
Danke für Ihre Sicht der Dinge. Thomas Häusler von der Wissenschaftsredaktion. Das, was seit rund 22 Minuten im englischen Parlament abläuft, wollte Boris Johnson genau verhindern. Statt in die Zwangspause verbannt zu sein, sind die Parlamentarier wieder am Mittag zusammengekommen. Dies nach dem gestrigen Urteil des höchsten Gerichts. Bevor wir in diese Debatte reinhören in London, werfen wir einen Blick auf die Opposition. Die hofft nämlich, aus der neuen Entwicklung Profit ziehen zu können. Die Labour-Partei nutzte nach dem gestrigen Verdikt die Gunst der Stunde und schaltete an ihrem Jahrestreffen sofort auf Wahlkampfmodus. Das Urteil gegen Premier Johnson eint die Partei, wenigstens auf der Bühne. Denn hinter den Kulissen ist Labour nach wie vor tief gespalten, wie Patrick Wilser in Brighton selbst feststellen konnte.
Seepromenade in Brighton. Vor dem Labour-Konferenzzentrum spielt eine Band. Leute lachen und freuen sich sichtlich über das Urteil des Supreme Courts. Doch die Harmonie täusche, die Stimmung sei miserabel, sagt Steve Bray. Er kommt aus dem Süden von Wales, wo die Menschen mehrheitlich für den Brexit gestimmt haben. Steve dagegen ist überzeugter Remainer und seit über 30 Jahren Parteimitglied.
Well, I mean, Brexit, it has divided pretty much the whole country.
Brexit hat mehr oder weniger das ganze Land gespalten. Nachbarn, Freunde, Parteien, ebenso die Labour-Party. Der Brexit hat in diesem Land so viel zerstört. Am meisten wohl das Vertrauen. Viele benachteiligte Dörfer und Städte haben für den Brexit gestimmt, weil man ihnen versprochen hat, nach dem Brexit wird es ihnen besser gehen. Alle diese Leute wurden betrogen.
Und das ist, warum wir hier protestieren, weil die Leute haben cheated.
Die Mehrheit der Parteimitglieder sieht das ähnlich wie Steve Bray und möchte deshalb in der EU bleiben. Labour-Chef Jeremy Corbyn dagegen, der nach dem Verdikt des höchsten Gerichts Boris Johnson beerben möchte, will die Britinnen und Briten in einem zweiten Referendum darüber abstimmen lassen, ob sie in der EU bleiben wollen oder nicht. Seine eigene Meinung will der Leader jedoch für sich behalten oder in den Worten von Steve Bray herumeiern.
80% of Labour are thoroughly for Remain and they want that second vote.
80% der Mitglieder der Labour Party wollen in der EU bleiben. Das große Problem mit Jeremy Corbyn ist jedoch, dass er seit 3 Jahren auf dem Zaun sitzt und sich in der Brexit-Frage bedeckt hält. Das mag hilfreich sein für seine Karriere, aber hier geht es um uns und die Zukunft unseres Landes.
Die Gräben in der Partei sind mittlerweile so tief, dass Brexit-Befürworter sich öffentlich eher bedeckt halten. Wir treffen Paul Embry deshalb außerhalb des Konferenzzentrums in einem kleinen Hotel in Brighton. Embry ist Feuerwehrmann, Gewerkschafter und seit 25 Jahren Parteimitglied. Er hat wie 17 Millionen andere Britinnen und Briten für den Brexit gestimmt und kann deshalb nicht verstehen, dass sich Corbyn nicht klar und deutlich für einen EU-Austritt ausspricht. Es gehe um die Glaubwürdigkeit der Demokratie.
And if you go to the country and say, this is your decision, we're handing the decision to you.
Wenn eine Regierung eine Abstimmung ausruft und eine wichtige Entscheidung in die Hände der Bürgerinnen und Bürger legt und diese einen Entscheid treffen, dann muss dieser auch umgesetzt werden. Selbst wenn der Entscheid überrascht und der politischen Elite nicht gefällt. Wenn der Entscheid jedoch nicht umgesetzt wird, hätte man nie ein Referendum durchführen dürfen. Viele Menschen in diesem Land sind deshalb frustriert.
There are many people in the country who are getting very, very frustrated.
Corbyns wahltaktische Überlegungen sind so klar wie durchsichtig. Der Labour-Chef will auf keiner Seite verlieren. Bekennt er sich zu einem EU-Austritt, werden viele Labour-Wählerinnen und Wähler zu den liberalen Demokraten abwandern. Spreche er sich dagegen für den Verbleib in der EU aus, werde er viele Menschen in ländlichen Regionen enttäuschen, warnt Paul Embry.
It will create a huge disconnect.
Es wird den Graben zwischen Parteileitung und der Basis in ländlichen Regionen noch mehr vergrößern.
Wenn Corbyn weiter herumlaviere, werde Labour massiv Stimmen an die Brexit-Partei verlieren. In Großbritannien stehen Neuwahlen vor der Tür. In der wichtigsten Frage, welche das Land seit 3 Jahren umtreibt, offiziell keine Meinung zu haben, kann sich die Königin erlauben, aber nicht eine politische Partei.
Nach diesem Einblick in Brighton bei der Labour-Partei gehen wir zu Martin Alliot. Martin Alliot, Sie verfolgen die Debatte im britischen Parlament seit 12.30 Uhr. In welcher Stimmung hat John Bercow die heutige, doch sehr besondere Sitzung eröffnet?
Er wirkte wie ein stolzer Pfau auf seinem Sessel, zurück an der Arbeit, fast 3 Wochen früher als erwartet, weil eben die Suspendierung gestern kassiert worden war. Aber er präsidiert über ein Haus, das zutiefst gespalten ist und wo Misstrauen herrscht zwischen Regierung und Opposition, aber auch innerhalb der Regierungspartei. Und es gelten keine Gentlemen's Agreements mehr. Es wird mit harten Bandagen gekämpft.
In welche Richtung bewegt sich denn jetzt die Diskussion?
Es wird, wenn es nach der Opposition geht, die ja die Mehrheit hat, kein Misstrauensvotum in absehbarer Zeit geben. Erst wenn der Austrittstermin vom 31. Oktober endgültig und wasserdicht verschoben ist, erst dann ist die Opposition bereit, Boris Johnson eine Neuwahl zu gewähren.
Was erwarten Sie als langjähriger Beobachter jetzt vom Parlament?
Wir haben heute einen bepackten Tag, wo die Regierung Red und Antwort stehen soll. Das entspricht dem Urteil des Supreme Court von gestern. Dringliche Fragen, 5 Regierungserklärungen, insgesamt davon eine von Boris Johnson selbst, der letztlich sich der Kritik stellen muss, dass er sowohl das Parlament wie auch die Monarchin irregeführt hat.
Werfen wir noch einen Blick auf die Labour-Partei. Hinter den Kulissen ist man sich ja nicht einig. Parteichef Corbyn möchte sich am liebsten selbst auf dem Sessel des Premiers sehen. Derweil tickt die Uhr ja unablässig punkto Brexit. Dem Problem ist Großbritannien mit all dem aber jetzt keinen Schritt näher gekommen, oder? Wie sehen Sie das?
Das ist das Verwirrende. Sie haben vollkommen recht. Es ist, wie man auf Englisch sagt, der große Elefant im Raum, Brexit, vorläufig immer noch auf den 31. Oktober terminiert. Aber mit Brüssel läuft ja nichts. Wer immer sich für die EU ausspricht in den Medien, winkt ab und sagt, die britische Regierung hat nichts Neues und nichts Tragfähiges zu bieten. Auch eine Verschiebung ändert daran nichts. Wir drehen uns weiter im Kreis.
Danke für die Einschätzungen aus Großbritannien, Martin Aliot. Und damit ist es gleich 13 Uhr. Im ersten und vierten ist das Zeit fürs Tagesgespräch im Rendezvous. Heute zur Wiederwahl von Michael Lauber als Bundesanwalt. Kommt die wichtige Bundesanwaltschaft nun endlich zur Ruhe? Wir fragen einen, der die Arbeit der Behörde seit Jahrzehnten verfolgt, nämlich den Journalisten und Buchautor Urs-Paul Engeler. Das Tagesgespräch im ersten und vierten nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Jonas Liniger.
Das Parlament hat Michael Lauber als Bundesanwalt wiedergewählt mit 129 Stimmen. Nötig waren mindestens 122 Stimmen. Die Wahl war umstritten. Die Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft führt seit Mai ein Disziplinarverfahren gegen Lauber. Grund sind informelle Treffen mit FIFA-Chef Gianni Infantino, die nicht protokolliert wurden. Der Ständerat hat bei der Beratung des CO2-Gesetzes Maßnahmen beschlossen, die die Benzin- und Dieselpreise teurer werden lassen könnten, um bis zu 12 Rappen pro Liter. Auch auf Flugtickets soll eine Abgabe bezahlt werden von 30 bis höchstens 120 Franken. Der Weltklimarat richtet sich in einem neuen Appell an die Politik. Nur wenn der Ausstoß an Treibhausgasen stark reduziert werde, könne eine dramatische Entwicklung eingedämmt werden. Sonst würden Gebiete unbewohnbar, in denen hunderte Millionen Menschen leben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.